Schön, dass wir uns zu einer neuen Folge in unserem Podcast wiederhören. Ein ganz herzliches Willkommen zur Folge 2. Auch hier werden wir uns speziell mit Trauma und Kontaktabbruch beschäftigen, aber in einer ganz anderen Form. Dazu natürlich in unserer Folge gehen wir noch näher darauf ein. Als erstes von meiner Seite aus muss ich wirklich mal sagen, wie überwältigend doch die Resonanz, das Feedback, und da kann ich ganz stolz sagen, wirklich aus aller Welt kommt. Also das United States of America war ein Feedback, beziehungsweise auch ein Zuhörer, der sich da ganz rege beteiligt hat, und einfach an alle, die uns wirklich Anfragen und auch ihr Feedback sehr wohlwollend mitgeteilt haben. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite aus. Ich bin einfach geflasht. Das wollte ich einfach mal vorab mal loswerden. Und ja, natürlich möchte ich natürlich auch meine liebe Frau, meine Katja natürlich, auch herzlich willkommen heiße dazu. Und natürlich auch, hey Katja, wie war es denn für dich, wo du die Resonanz so mitbekommen hast nach unserer ersten Folge?
Ja, also erstmal, hallo meine Lieben, wie immer, ich sage ja gern meine Lieben zu euch. Ja, für mich war das auch überwältigend und berührend. Ich habe so viele Privatnachrichten bekommen, sowohl über die verschiedenen Kanälen, von Facebook bis Instagram, wie auch privat. Das hat mich sehr, sehr berührt. Was mich sehr berührt hat, ist so viele Menschen, die auch Opfer von emotionaler, körperlicher, aber auch sexueller Gewalt geworden sind, haben uns Nachrichten geschickt, aber ja, stellvertretend mir in meinem Instagram-Account Systemische Traumatherapeutin. Da findet ihr mich, da könnt ihr da folgen, und da erfahrt ihr auch immer regelmäßig alles über unsere Podcast. Es war berührend, einfach zu lesen, was wir auch an Rückmeldung bekommen haben, dass das die Menschen ganz gut finden, dass wir gemeinsam Schatz den Podcast machen. Und dann gab es ganz tolle Rückmeldungen, dass du so eine schöne Stimme hast und so beruhigend wirkst.
Ja, genau.
Also bitte bleib dabei.
Genau. Seitdem trage ich nur noch Krawatte.
Dass es sehr beruhigend war. Und ich hatte eine Ahnung, wie viele Opfer da draußen schweigen, wie viele Opfer kein Gehör bekommen. Aber das nochmal zu lesen und die Geschichten zu lesen, war sehr berührend. Es hat mich natürlich auch berührt, wie viel Mitgefühl für mich, für die Situation, die in den letzten 2 bis 3 Wochen aufgrund des Todes meiner Mutter, mit der ich eben vor 3 Jahren den Kontakt abgebrochen habe, stattgefunden hat. Das war sehr, sehr schön. An dieser Stelle, ihr Lieben, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Mir geht es wirklich gut. Ich sorge gut für mich, das, was ich an meinen Klienten immer weitergebe. Auch ich habe mir eine Supervisionssitzung von meinem Ausbilder gegönnt, der mich zur systemischen Therapeutin ausgebildet hat. Traumatherapie habe ich woanders gemacht und habe mich da unterstützen lassen, weil dieser Druck so immens war. Und das war alles wirklich sehr berührend. Und wir wünschen uns natürlich sehr, dass uns weiterhin zu einfach gefolgt wird. Denn wir werden ganz, ganz viele Podcasts, die immer wieder was damit zu tun haben werden, mit diesem toxischen Umgang allgemein mit Menschen machen. Und verschiedene Themen haben wir uns ja auch schon überlegt, aber Schatz, Sie dürfen ja Mail schreiben. Ne?
Und immer. Und für uns ist es ja für beide natürlich sehr wichtig. Wir sind natürlich auch auf euer Feedback nicht angewiesen, aber wir nehmen es gern mit auf.
Ja.
Also wir möchten tatsächlich auch eure Bedürfnisse, eure Anfragen und eure Themen ein Stück weit bei unseren Folgen mit aufnehmen. Ja. Und deshalb wirklich richtig super, dass wir da so in Verbindung sind.
Und das Berührende, weshalb ich mich auch damals entschieden habe, vor ein paar Wochen mit meinem Mann einen Podcast zu machen, ist, dass ich und mein Mann ähnliche Geschichten haben, ähnlich, aber nicht ganz. Denn das ist jetzt auch die heutige Folge bei Trauma und Kontaktabbruch. Während ich mich entschieden habe, zu meiner Mutter, die sehr toxisch war, den Kontakt abzubrechen, ist das bei meinem Mann ein bisschen alles anders gewesen. Und da darf ich mal einfach mal selber sagen, was es denn bei dieser Folge ein bisschen gehen wird.
Ja, mein lieber Schatz, Also die zweite Folge, die wir jetzt einfügen hier, beschäftigt sich tatsächlich mit meinem Trauma und einer Art Kontakt an Abbruch, sage ich. Denn draußen sehr viele auch schon selber auch miterlebt haben, auch aufgrund von Feedback haben wir auch schon. Erzähl doch mal bitte deine Geschichte.
Ja.
Das möchte ich in dem Zusammenhang jetzt auch mal einfach so sagen. Und zwar ist schon bei mir das ganz anders stattgefunden. Deshalb, ihr merkt, das ist auch im Moment, tue ich mir da immer ein bisschen schwer, das auch auf den Punkt zu kriegen. Bei mir war es ganz einfach so, die Eltern, meine Eltern haben den Kontakt zu mir von jetzt auf nachher abgebrochen.
Ja.
Also für mich ist im Moment so, wie wenn ich elternlos bin, von jetzt auf nachher war eigentlich Kontakt weg.
Ja. Und wenn ich hier ein bisschen systemisch werden darf, es ist sehr, sehr in Ordnung, dass die Kinder auch ihr Leben leben, sich ablösen, denn die Kinder sind Reisende, die nach dem Weg fragen. Und es ist total richtig, dass Kinder sich auch entscheiden dürfen, immer weniger Kontakt zu den Eltern zu haben. Und es macht zur sogenannten Hinbewegung, das ist sehr systemisch jetzt, macht es kein Leid, wenn Kinder sich ablösen, aber auch entscheiden, weniger Kontakt oder ganz gar Kontakt abzubrechen. Aber dass Eltern den Kontakt abbrechen, das ist aus rein systemischer Sicht etwas, was immer mit Leid verbunden ist.
Sehr großem Leid sogar.
Sehr großem Leid verbunden ist. Und wenn wir schon beim Leid sind, Schatz, was sind denn jetzt im Moment deine Gedanken, Gefühle, deine Mutmaßungen oder hören und sagen, weshalb deine Eltern, die viel, viel älter sind als meine Mutter, sich entschieden haben, regelros mit dir nicht mehr in Kommunikation zu gehen. Also es gibt keinen Telefonkontakt, es gibt keinen persönlichen Kontakt, es gibt kein WhatsApp.
Gar nichts.
Es ist kompletter Stillstand da.
Genau.
Was sind deine Gründe, die du mutmaßest oder was du vielleicht weißt? Ich sehe auch, das macht was mit dir, Schatz, gerade. Wir sitzen ja hier in meinem Therapieraum.
Es fällt mir im Moment ein bisschen schwer, genau auf diese Fragestellung einzugehen.
Mhm.
Ich mag auch gerade, ich kriege wie so ein Kloß in den Hals. Mhm. Es fällt mir nicht einfach, jetzt drauf zu gehen. Aber ich sammle mich.
Das darf doch auch da sein.
Das und
das ist genau das, was...
Grundsätzlich habe ich nicht das Problem mittlerweile. Es ist ja auch, wenn ich es nehme, eine gewisse Zeitspanne ja auch schon dahinter, nachdem der Kontaktabbruch war. Aber ich glaube, gerade eben meldet sich einfach das Kind in mir.
Ja.
Und das Kind in mir schüttelt so heftig den Kopf, dass es mir auf meinen Kehlkopf ein bisschen schlägt.
Ja.
Als Bild für alle draußen auch. Es macht wirklich in mir was. Der Erwachsene hat es, sag ich mal, im Kopf habe ich es schon abgeschlossen ein Stück weit, dass ich von meiner eigenen Mutter mit sie angeredet wurde, als Beispiel. Beispiele nenne ich nachher noch auch, was alles so passiert ist. Aber im Endeffekt, ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind, das einfach einen Schnitt abbekommen hat. Einfach einen Cut in seinem Leben. Das ist ein Cut.
Ja.
Und zwar ein emotionaler Cut, würde ich das
ohne
bezeichnen.
Ohne vorbereitet zu sein?
Ich nenne es wirklich mal unvorbereitet.
Das heißt, du hast nicht geahnt, obwohl sie, wir werden das heute auch gar hören, nicht besonders nett waren und sehr, sehr auch toxisch. Warst du trotzdem irgendwie in deinem Gefühl, dass es nicht so weit kommt, dass sie das Breaken in Kontakt?
Also, mein lieber Schatz, du kennst die Geschichte ja genauer und das ist für mich auch wichtig, dass jemand meine Geschichte kennt.
Ja.
Weil für mich war sehr lange Zeit ein ganz untragbarer Zustand, dass ich auch in einer Art Unglaubwürdigkeitsblase unterwegs war.
Ja.
Und zwar die Blase deshalb, ich habe versucht, mich auch gegenüber nahestehenden Menschen zu äußern. Da sage ich, hey, ich habe irgendeinen Reibungspunkt, ich habe Probleme mit meinen Eltern, weil die gab's.
Ja.
Und die Problematik erkannte ich damals nicht. Ich wusste nicht, was ist denn der Grund? Was mache ich als Kind falsch, damit ich von meinen Eltern und ich sage es jetzt mal ganz krass abgelehnt wurde? Und zwar so stark dann abgelehnt wurde, beziehungsweise dass ich danach auch keinen Kontakt mehr, sie hatten keinen Kontaktwunsch mehr.
Ja, aber was ist denn rational gesehen die Gründe, die du vermutest, weil ich vermute auch, dass es den Zuhörern sehr interessiert, warum denn die Eltern so Entscheidungen treffen können. Und rational, wenn jetzt der kleine Junge, den nehmen wir auch sehr ernst, darf auch hier sein, aber wenn du jetzt über den Verstand gehst, wie du vorhin gesagt hast, dann bist du sehr klar. Versuch's mal rational, was waren die Gründe, dass sie das getan haben?
Also der ganz klare Grund war, ich habe, wenn man das mal in einen Spruch nimmt, nicht mehr nach ihrer Pfeife getanzt. Ich habe eigene Entscheidungen getroffen, ich habe Entscheidungen für mich getroffen, ich habe Entscheidungen getroffen ohne Absprache mit meinen Eltern, ich habe dementsprechend auch eine Partnerschaft gewählt, die, da bist du mit unter anderem die Leidtragende gewesen.
Ja.
Ich habe eine Partnerschaft gewählt, die keinen Segen bekommen hat.
Ja.
Ich habe ganz einfach nicht mehr nach ihrer Pfeife getanzt. Das ist die rationale Erklärung.
Du sprichst ja, wir haben auch heute den Namen deiner Mutter gehört. In dieser Partynamik als Eltern ist die treibende Kraft von der toxischen Haltung und toxischen Umgang dir gegenüber dein Vater gewesen, deine Mutter, sind es beide gewesen? Wie würdest du das beschreiben?
Also wenn ich jetzt mal in meiner Biografie wirklich mal ein paar Jahrzehnte zurückblätter, muss ich aber auch ganz klar sagen, da gibt es jetzt sehr viele, ich würde jetzt auch mal sagen, es kann durchaus auch ein bisschen von emotionaler und körperlicher Gewalt jetzt die Rede sein, deshalb auch ganz klar hier für die Triggerwarnung möchte ich hier ganz klar nochmal ansprechen. Ja, die treibende Kraft war im Nachgang und auch in den einzelnen Szenen immer meine Mutter.
Und welche Rolle hat denn bei deinem Vater gespielt?
Der Vater war entweder abwesend oder Zuschauer oder Weghörer. Er hat nie für mich positiv Partei ergriffen.
Dass die Zuhörer das auch wissen, du bist Einzelkind, Schatz. Du bist,
ja, genau.
Du bist jetzt mittlerweile, jetzt sagen wir mal dein Alter, auch wenn es nicht einfach ist, du bist 49 Jahre alt und du bist Einzelkind gewesen und zurückschauend, so als du die ersten Erinnerungen, die du hast als Kind, was waren die Dinge, die dich als Kind deiner Wahrnehmung nach am meisten verletzt haben, wehgetan haben und vielleicht rückwirkend, so was du als systemischer Berater ja auch ein bisschen weißt, traumatisiert haben?
Also ich nenne einfach mal wirklich so gravierende Beispiele, die wahrscheinlich auch andere Menschen abspeichern. Und für mich ist ein ganz gravierender Einschnitt in meinem Leben gewesen, dass meine Eltern sehr, sehr, sehr aktiv im Vereinsleben, dadurch, dass ich auch auf dem Land aufgewachsen bin, sehr aktiv waren, sehr involviert waren, indem sie auch Führungsaufgaben übernehmen mussten aus ihrem Antrieb. Ich war deshalb der Leidtragende, ein Beispiel, habe ich in Erinnerung, jeden Montag war im Verein ab 19 Uhr ungefähr eine Veranstaltung. Da mussten beide hingehen, also sowohl meine Mutter als auch der Vater. Ich war ungefähr 6 bis 7 Jahre alt. Wir wohnten in einem alten, umgebauten Bauernhaus. Ich wurde dann immer ins Bett gesteckt. So. Schlaf, ohne alles, also nur, geh rein, schlaf, das war die Ansage. Wir sind im Vereinsheim, wir sind telefonisch erreichbar. Gut. Mein Problem hat sich dahingehend dann geäußert, dass ich panische Angst entwickelt habe, da es im Anschluss an mein Kinderzimmer, wo ich eigentlich schlafen sollte, gab es eine alte Heizung, die hat Geräusche gemacht wie in einem Horrorfilm. Geklappert, gequietscht, gekraunzt. Ich konnte das anfangs als Kind nicht zuordnen, wo die Geräusche herkommen. Ja.
Mit 6 und 7 kann man das auch nicht.
Ich dachte wirklich, es ist ein Einbrecher, ja. Es kommt jemand, es rollt mich jemand, ich habe mich unterm Bett verkrümmelt, ich habe panische Angst gekriegt, ich habe da zum ersten Mal auch, sage ich mal, körperlich reagiert, ja. Weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Ich habe mich nicht mal getraut, zum Telefon zu gehen. Und damals, ich rede nicht von einem Smartphone, sondern damals war ein Telefon noch an die Wand geschraubt mit einem Kabel, das konnte man nicht einfach irgendwo hintragen oder es war einfach so, der Weg, es waren ungefähr ein Zimmer weiter, da wäre das Telefon gewesen, ich habe mich nicht getraut. So, das ist bei mir so drin,
prägend
und es war mehrmals, ich habe dann auch versucht meiner Mutter zu sagen, Mama, ich habe da ein Problem, ich habe da Angst, das sind Geräusche.
Mhm. Wie war denn die Reaktion, ja?
Die Reaktion war, wo ich gesagt habe, bitte bleib hier, sagt sie, ja. Ich sage ganz einfach, wir sind aus dem Schwabenland und wurde das alles ein bisschen relativiert und sagt, das ist nicht so schlimm und stell dich nicht so an, du kannst das aus, du bist alt genug, wurde mir dann suggeriert. Also ein 6- bis 7-Jähriger, der muss das auch alleine hinkriegen und ich komme nach 1-2 Stunden, bin ich wieder zurück und dann ist alles okay.
Kamen Sie denn nach 1-2 Stunden?
Nein.
Wie kamen Sie denn so gefühlt?
Also gefühlt war das für mich als Kind eine Ewigkeit. Gefühlt kamen sie gar nicht zurück. Ja. Ich war zu der Zeit wirklich immer allein auf mich gestellt. Ich habe, wie gesagt, versucht, mich da unterm Bett einzumischen. Ich habe mir eine kleine Burg gebaut. Ich habe mir da schon irgendwelche Schutz...
Du hast versucht, dich zu regulieren.
Genau.
Hm. Okay.
Sie kamen unregelmäßig zurück, weil ich kein Zeitgefühl habe. Also es wäre jetzt wirklich auch nur eine Mutmaßung, aber gefühlt war das ewig.
Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige gewesen, was du rückwirkend als schwere Verletzung, Kränkung, wie auch immer, Traumatisierung, wie wir es fachlich nennen, ist erstmal völlig egal jetzt.
Nee, das war für mich eher, ich nenne es jetzt mal, wie gesagt, so eine Art Startschuss, wo ich einfach Erinnerungen habe. Ja. Eigentlich der Beginn, wo ich von meiner Mutter speziell auch irgendwie, sie wollte gefühlt mich irgendwo autonom werden lassen, was mit einem für mich damals mega Druck war. Mhm. Das war auch die Zeit, wo ich ja dann eingeschult wurde. Mhm. Und ab der Schulzeit, da sind meine Erinnerungen dementsprechend wirklich gravierend, dass es bei mir schon, mach deine Hausaufgaben alleine, was ich weitgehend auch alles gemacht habe. Was aber zu Beginn, und da kann man wahrscheinlich auch nachführen, ich jetzt sowieso, weil ich selber Papa bin, die schulische Leistungen am Anfang, auch in der Grundschule, nicht in Noten messbar war. Ja. Meine Mutter hat mich aber dann gleich mit Noten, dementsprechend ja auch, gab es zu der Zeit auch Bewertungen der Lehrer. Ja. Und wenn dann bei der Lehrerin im ersten Halbjahreszeugnis zum Beispiel drinnen war geschrieben, dass ich sehr aufgeweckt, aufmerksam bin, dass ich aber Schwierigkeiten habe, mich irgendwo unterzuordnen. Mhm. So, das war für meine Mutter dann der Auftrag von der Schule, mir beizubringen, wie ich mich unterordne. Das war so. Das war für mich der Startschuss, wo ich nur noch Aufgaben kommen, sie hat mich kontrolliert, ich wurde an den Schreibtisch gesetzt, ich musste Aufgaben machen, wenn die Aufgaben dementsprechend nicht ordentlich gemacht waren. Schön schreiben, hieß es damals, na, durfte ich so lange schreiben, bis es für sie in Ordnung war. Ich rede davon, Hausaufgabe war eine Seite zu schreiben, ich bin den ganzen Nachmittag gefühlt 20 bis 30 Seiten, bis ich wirklich Druckstellen an den Finger hatte, bis mir wirklich die Hand wehtat, bis es einfach nicht mehr ging. Ich konnte zum Schluss nicht einfach mal meinen Füller, damals muss ich immer noch mit Füllhalter, konnte ich nicht mehr. Beging das.
Hattest du das Gefühl, dass es genug dann war für sie, dass die Leistung, die du versucht hast, den ganzen Nachmittag zu erbringen, für sie genügend war?
Also, ich habe ja, wenn ich das mal so nehme, ich habe ja den Glaubenssatz wirklich schon über eine geraume Zeit mitgenommen, dass ich machen konnte, was ich wollte. Also ich konnte gefühlt als Kind ihr nie genügen. Also egal, was ich angestellt habe, um es ihr recht zu machen, egal, wie ich mich bemüht habe. Als bestes Beispiel sage ich da Thema Schuhe. Mhm. Bei uns gab es die Regel, sobald man zum Haus reinkommt, muss man die Schuhe ausziehen. Beim Haus, nicht bei der Wohnung. Ja. Beim Haus, Schuhe ausziehen und dann mussten die Schuhe genau an der Platz. Mhm. Habe ich die da hingestellt, wurden sie 5 Zentimeter verrutscht und wieder zurück. Also ich konnte die Schuhe nie richtig hinstellen. Mhm. Ich konnte zum Beispiel auch, wenn es heißt, du stellst deine Schulmappe hier hin, war die Schulmappe, habe ich sie da abgelegt, wurde sie 2 Minuten später an einen anderen Platz.
Also ständige gegangen. Korrektur.
Ich wurde immer korrigiert.
Von dem, was du eigentlich wusstest, das wäre richtig, wurdest du immer korrigiert. Und war das eine leise Korrektur oder gab es da auch lautstarke Auseinandersetzungen?
Also in meiner Erinnerung war es am Anfang so, ich habe ihren Auftrag, den sie ja mir gegeben hat, banales Beispiel, stell die Schuhe hier ab, habe ich gemacht. Am Anfang war es leise, dann wurden die Schuhe in die Position geschoben, ja. Wie es halt bei Kindern ist, es war nicht immer so, ich bin mal heimgekommen, dann waren die Schuhe wo ganz anders und dann wurde anfangs es über eine sehr lautstarke Kommunikation, sie brüllte mich an. Mhm. Und dann kam es halt, wie oft sollen wir dir das noch erklären und kannst du die Schuhe hier hin tun? Dann war es zu Beginn auch so, dann sage ich, ich habe sie doch hier hingetan. Dann gab es schon die Reibungspunkte, ich habe das den Auftrag erfüllt, den ich bekommen hatte. Es war genauso auch, räum deinen Teller auf und wasch dein Tischchen ab und so weiter. Also diese Aufgaben habe ich ja erfüllt, aus meiner Wahrnehmung. Was aber der Knackpunkt war, ich wurde immer korrigiert. Also egal, wie ich es gemacht habe. Und das war das Lautstarke, war das Erste. Also sie hatte wirklich so lautstark das kommuniziert, dass, ich kann mich noch daran erinnern, der Nachbar irgendwann mal bei uns auf dem Balkon stand und fragt, was denn passiert ist. Dann hat sie dann auch lautstark dann von unserem Grundstück abgewiesen. Bei mir ging es dann so weiter, nachdem für sie wahrscheinlich das durch ihr lautstarkes sag mal Befehlston war es bei mir, der kam bei mir irgendwann auch nicht mehr an, steigerte das Ganze, dass ich dann regelmäßig, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Mittagessen nicht richtig an den Tisch saß, wenn ich jetzt aus Versehen mal Messer und Gabel seitlich verwechselt hatte und dementsprechend auch nicht man schlurft nicht, man sitzt aufrecht, man tut die Hände auf den Tisch. Dann wurde ich zuerst handgreiflich korrigiert. Das heißt, sie hat meine Hand geschnappt, meine Hand auf den Tisch gelegt als Beispiel. Und man sitzt dementsprechend richtig. Das war das Erste. Nächste Stufe war dann, dass ich unverhofft immer wieder mit der flachen Hand einen Schlag in den Nackenbereich bekommen habe. Sie hat mich dann einfach am Kopf immer wieder, das konnte auch sein, ich saß hier, machte Hausaufgaben, dann war das unverhofft, zack, bums, hatte ich einen Schlag im Nackenbereich und im Kopf abgekriegt, weil sie der Meinung war, ich habe die ersten 2 Zeilen nicht richtig gemacht und die Aufgabe nicht erfüllt. So. Die nächste Stufe war dann, da war es Ende der Grundschule. Da eskalierte das Ganze dann so weit, dass sie einen Holzkochlöffel dann, weil ich ihre schulische Überzeugung nach, sie hat sie mal in der Schule aufgehängt, war aber bei Freizeit genau das Gleiche.
Okay, also deine Leistungen, sie war sehr, sehr leistungsorientiert.
Ja, auf jeden Fall.
Freizeit und Schule, was für Leistungen
so du ist es. Und ich muss auch sagen, in meine Zeugnisse, ich war kein schlechter Schüler.
Ja, aber es hat ja nicht genügt. Ja.
Es war, ja, immer. Die ganzen Anstrengungen, also ich hatte da nie irgendwo, dass es honoriert wird.
Ja, kein Lob, keine guten Rückmeldungen.
Ich war dann so frech, weil die einzigsten Bezugspersonen, die ich zu der Zeit wirklich auch so hatte, waren meine Freunde in der Schule. Auch in der Nachbarschaft hatte ich gute Freunde. Das war für mich ein gewisser Halt. Da bin ich auch froh, dass der Kontakt auch heute noch wirklich aktiv und am Leben ist. Das Krasse war, da gab es zu der Zeit vom Wechsel Grundschule in eine weiterführende Schule eine Art Leistungstest. Fach Mathe war ich bisher immer gut. Da ging es aber darum, soll ich aufs Gymnasium oder gehe ich mit meinen Freunden auf die Realschule? Ich habe mich beschlossen, ich bleibe bei meinen Freunden, obwohl die Empfehlung fürs Gymnasium war.
Ja.
Habe ich mich verweigert, die Mathe-Prüfungsaufgaben zu machen.
Ja.
Hatte eine glatte 6, die musste ich zu Hause natürlich dann zeigen. Da eskalierte das dann zum ersten Mal. Ich habe dann richtige Schläge auf Hinterteil, Rücken und an den Kopf gekriegt. Und diesmal war aber das Instrument dann ein sogenannter Holzkochlöffel. Und da hat sie sich dann dermaßen entladen, dass dieser Holzkochlöffel dann an meinem Hinterteil abgebrochen ist.
Tut mir sehr leid, mein Schatz. Sehr, sehr. Das ist ganz schlimm und ich fühle mit dir und ich kenne diese Gefühle und ich glaube, dass viele gerade zuhören, diese Gefühle kennen, diese Szenen kennen und sehr berührend auch für uns alle. Und ja, ihr Lieben, achtet jetzt gut auf euch, wenn euch das zu viel wird. Ihr dürft einfach mal auch den Podcast ausschalten, Pause machen. Ich möchte, dass ihr einfach ganz, ganz gut auf euch Acht gibt. Was wir gerade von uns geben, sind natürlich einmal schwere körperliche Misshandlungen, emotionale Misshandlungen, die an die Substanz gehen. Und deswegen bitte achtet ein bisschen auf euch. Schatz, hattest du das Gefühl, dass du vielleicht in der Jugend ein bisschen Macht hattest darüber, dass sie auf jeden Fall körperlich missbräuchlich dir gegenüber nicht mehr auftritt? Und nochmal, hat dein Vater das alles mitbekommen und hat geschwiegen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also von meiner Wahrnehmung und von der Vorstellung war mein Vater sehr beschäftigt, seine eigenen Bedürfnisse irgendwo zu erfüllen. Also in meiner Wahrnehmung und auch in dem, was ich hatte, er war sehr engagiert in der Jugendarbeit. Er hat sich sehr, für meine Begriffe, auch heute sage ich ganz nah, auch, wenn ich das so nehme, objektiv, sehr, sehr gut für andere Kinder eingesetzt. Er war für andere Kinder da, er hat nach anderen Kindern geschaut. Mehr als das aus seinem eigenen Vereins, sage ich mal, Leben eigentlich gefordert. Also er hat sich dann auch eingesetzt, wenn es berufliche Probleme gab für die Kinder bzw. Jugendliche, die er hatte. Ich von meiner Seite aus habe das im Laufe der Zeit als mega unverständlich für mich. Er hatte, damit auch die Widerstände nach außen kommen, mein Schatz, ich konnte nicht verstehen, warum kümmert sich mein Vater um andere Kinder so sehr, dass er selbst Wochenende, dass er Samstag weg war, dass er mitten am Tag irgendwelche Aktionen für andere Kinder gestartet hat. Aber nach mir hat er gefühlt gar nicht geguckt.
Das heißt, er war so einfach nicht mehr emotional abwesend, sondern körperlich auch abwesend, dass er vieles davon nicht mitbekommen hat, was da stattgefunden hat mit deiner Mutter.
Also ich schildere mal ganz grob so mal auch Beispiele. Ich kam ja von der Schule, meistens war das bei uns so circa 12 Uhr, fußläufig nach Hause, dann gab es traditionelle Mittagessen, da war ich dann mit der Mutter alleine. Gab es dann irgendwelche Vorfälle dementsprechend, dann wurde mir ganz oft von meiner Mutter gesagt, jetzt guckst du, dass du dich dementsprechend anstrengst, weil um 16.15 Uhr, so war das in der Fabrik, 16.15 Uhr kommt dein Vater nach Hause und lass das ja nicht deinen Vater mitkriegen, was hier abgeht. Also es wurde mir sehr häufig suggeriert, lass das ja nicht deinen Vater. Sonst, Punkt, Punkt, Punkt. Es war für mich eine mega Androhung und ich wollte ja meinem Vater gefallen. Ich wollte ja irgendwann auch mal die Nummer eins bei meinem Vater sein.
Ja.
Nicht das, was ich ja gerade eben schon als für mich großes Missverständnis als Kind empfunden habe, dass andere wichtiger sind wie der eigene Sohn. Somit war für mich ganz klar, gäb ja nicht deinem Vater einen Anlass, damit er noch weniger mit mir zu tun haben will. Ja, also
verstehe.
Noch weniger heißt...
Ja, dass er dich ablehnt.
Genau.
Ich verstehe. Wie war es denn, wenn er dann um 16.15 Uhr nach Hause gekommen ist?
Dann war es so, dann war er zu Hause und war von meiner Mutter dann bemuttert, hat alles dementsprechend auch ein Essen bekommen. Also da war sie wirklich Mutter. Da wurden alle versorgt, da gibt es auch nichts. Es gab...
Funktionell was.
Genau, Essen. Hm. Dann war für ihn ab dem Moment immer wieder gefühlt eigentlich seinen Job erledigt. Dann konnte er sich für sich seine Freizeit gestalten. Und dann wurde kurz drüber geredet vielleicht, was nicht so toll war. Aber es wurde, und das im Nachgang habe ich das auch nicht verstanden, warum meine Mutter ihm nie wirklich irgendwelche Komplikationen im Tagesablauf, also es wurde Konflikte verschwiegen, also sie hat es gar nicht weiter transportiert. Ich dachte ja immer, ich habe was angestellt, weil ich bin ja der böse kleine Junge. Ja. Somit, sobald der Vater nach Hause kommt, wird es die Mutter natürlich dem Vater gleich weitererzählen. Und dann geht ja für mich die nächste Tortur los.
Ja.
Das hat so nie stattgefunden. Es war immer, ich sag's mal, in einer Art Drohgebärde bin ich unterwegs gewesen. Also es wurde mir immer angedroht.
Ja.
Und ich war dann immer in Alarmbereitschaft.
Angst. In Angst.
Genau. Und habe dann dementsprechend immer wieder sehr drauf geachtet, was passiert, was geht.
Mhm.
Und war immer total in Anspannung. Und das Für mich war einfach so, ich habe auch als kleines Kind mehrmals versucht, meinen Vater zu sagen, hey, die Mutter schlägt mich.
Ja.
Oder guck mal, da liegt immer noch der kaputte Kochlöffel aus Holz.
Ja.
Kam nichts zurück?
Keine Reaktion.
Nee, es wurde...
Er hat es ignoriert.
Er hat es ein Stück weit ignoriert und ich sage auch in meiner Wahrnehmung ganz einfach toleriert.
Okay, verstehe.
Also ich kann es mit heutiger Sicht nur sagen, er hat es deshalb toleriert, weil ich ganz einfach, dann hat er keinen Stress damit, für ihn ist das dann in Ordnung und er hat eigentlich alle weiteren Aufgaben an seine Frau weiter delegiert.
Wie war es denn dann in der Jugend? Ist da irgendwie was anders geworden, besser geworden? Wie war es denn eigentlich in der Zeit? Du warst ja schon mal verheiratet, ich bin ja deine zweite Ehefrau. Wie war denn da die Dynamik? Kannst du vielleicht da Einblick geben? Weil ich natürlich hier ganz arg Narzissmus vermute. Aus der fachlichen Sicht habe ich da mindestens 5 Kriterien, die erfüllt werden müssten nach dem Diagnostikmanual für Narzissmus oder narzisstischen Persönlichkeitsstil. Ist da was besser geworden? Hat sich das zugespitzt? Und wie bist du dann damit umgegangen, dass du als erwachsener Mensch weiterhin, sag ich mal, wie ein Kind behandelt wurdest und wie ihr Eigentum?
Also ich wurde einfach, damit es vielleicht auch für mich ein bisschen leichter zum Erklären oder auch vielleicht vom Verständnis her, würde ich einfach den Abschnitt von der Pubertät noch ein bisschen mit reinnehmen, weil irgendwann habe ich für mich gemerkt, ich fühle mich bei anderen Familien viel wohler wie zu Hause.
Mhm.
Also ich war auch dann beim Mittagessen oftmals bei meinem Freund und habe mich da dann mehr oder weniger auch selber eingeladen. Es hat sich deshalb nämlich das mit der Pubertät deshalb geändert, weil ich körperlich stabiler wurde. Mhm. Ich wurde größer. Ich hatte dann irgendwann einmal auch die Größe und auch die Kraft von meiner Mutter. Ich habe dann eine Sequenz im Kopf, wo sie auch den Holzkochlöffel nach mir nehmen wollte. Dann hat sie dann wieder mal an meinem Hinterteil abgeschlagen, dass der wirklich zerbrochen war. Dann konnte ich drüber lachen. Ich habe damals die Situation, das war im Küchenbereich, zwischen Flur und Küche, ich musste einfach lachen. Mhm. Mir ging das aus dem raus. Ich hatte zwar Schmerz, aber das Lachen war deshalb, weil es hat mir nicht mehr diesen Effekt beschert, was sie wahrscheinlich erwartet hat.
Ja.
Es hat sie so hoch gepusht, sie wurde so aggressiv, sie hat den Nächsten geholt. Mhm. So, und dann war für mich der Nächste, habe ich dann abgefangen. Den habe ich, wo sie ausgeholt habe, habe ich den, zack, festgehalten. Das war für mich der erste Moment, wo ich für mich selber mal gerade gestanden bin und für mich eingestanden bin. Sie hat versucht, dieses Ding mir aus der Hand zu reißen. Sie konnte es nicht. Das war für mich ein Zeichen, wow, guck mal, jetzt kann ich mich gegenüber sie wehren. Ich ja. kann standhaft sein.
Ja.
So. Komischerweise war der Erfolg, da habe ich das Erfolgserlebnis gleich. Sie hat nie mehr einen Kochlöffel nach mir. Sie konnte mich nicht mehr schlagen. Ich habe es in dem Moment, deshalb ist der für mich auch so greifbar im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Ich habe durch mein Alter, meine körperliche Stabilität, konnte ich es hinkriegen. Ich betone körperlich. Die Gemeinheit und das, was mir aber innerlich solche Schmerzen bereitet hat, war trotz alledem, sie hat mich immer weiterhin, je älter ich wurde, trotzdem wie ein kleiner Junge immer dargestellt. Ich bin nicht fähig, meine eigene Wohnung sauber zu halten. Ich bin nicht fähig, Einkäufe zu machen.
Hat sie das so zu dir gesagt?
Genau. Mhm. Es ist schmutzig, es ist dreckig, was für meine Begriffe total überzogen war.
Ja.
Also sie hat so ständig an banale Dinge des täglichen Lebens an mir rumgenörgelt. Ich bin schlecht angezogen, man zieht eine andere Hose an, du gehst so nicht aus dem Haus, deine Frisur ist nicht gut.
Also Abwertung.
Immer,
Abwertung.
Genau. Hast du überhaupt die Zähne geputzt und. Also ja,
als ich, erwachsener Mann.
So ist es, genau. Da bin ich jetzt wirklich schon zwischen 18 und 19. Es hat Schmerzen bereitet und ich habe mich da auch dementsprechend immer mehr in meinen Freundeskreis verabschiedet.
Ja.
Hatte dann auch den Vorteil, dass ich, nachdem ich meine Ausbildung begonnen hatte, wobei ich dazu sage, ich habe mit Absicht eine komplett andere Richtung beruflich eingeschlagen, wie von meinen Eltern gedacht.
Was war denn die Erwartung und was hast du angeschlagen, so ganz kurz?
Ganz grob, meine Eltern sind beide in einer großen Firma aufgewachsen. Mhm. Da ist pünktlich Beginner, regelmäßig ja. Zahltag, pünktlich Feierabend, viel Freizeit.
Abstempel.
Ja. Genau. Und genau in diese Richtung sollte ja ihr Sohn dann auch gehen.
Ja.
Wurde dann auch dementsprechend alles vorbereitet, Vitamin B, kommst du rein, alles gut. War nicht für mich. Ich habe dann was genommen, das unregelmäßig ist, wo ich frische Luft, viel Handwerkliches dann machen durfte. Das war für mich in dem Moment einfach auch das Richtige.
Was hast du denn gelernt, mein Schatz?
Ich habe damals eine ganz tolle Ausbildung als Zimmerer gemacht.
Sehr schön.
Und da hatte ich den Vorteil, dass ich durch die überbetriebliche Ausbildung einfach von zu Hause auch weg war.
Ja, genau.
Da gab es den Blockunterricht damals, ganz neu zu der Zeit. Und da war ich weg.
Da warst du ein bisschen dich rausnehmen können.
Genau.
Und bei der Bundeswehr warst du ja dann auch.
Dann im Anschluss, da gab es noch den Grundwehrdienst, da war ich dann im Anschluss dann auch gleich.
Und bist Panzer gefahren.
Ja, genau. Genau. Da war für mich der eine Vorteil, ich konnte ein Stück weit mich ein bisschen auf mich konzentrieren. Ja. Ich habe auch ein ganz anderes Umfeld dann miterlebt. Was natürlich für mich ganz krass war, in der Zeit, wo ich zu Hause war, habe ich gefühlt die geballte Ladung dann abgekriegt. Also alles, was liegen geblieben ist, habe ich emotional abgekriegt.
Das heißt, die Zuhörer wissen es nicht, ne? Ihr habt in einem Haus gelebt, du hast oben deine Wohnung gehabt und unten waren deine Eltern quasi. Du hast nicht für dich alleine in einer anderen Wohnung, in einer anderen Stadt oder Nachbarschaft, sondern du hast im Haus gelebt bei deinen Eltern, für dich eine eigene oben Stockwerk Wohnung.
Ich hatte eine abgeschlossene Wohnung, abgeschlossen, sage ich jetzt mal, mit einem ganz komischen Smiley dahinter, weil abgeschlossen war es danach nicht mehr, weil meine Mutter immer wieder das Bedürfnis hatte, sie muss in meine Wohnung, sie muss in meiner Wohnung alles nach ihren Bedürfnissen sauber halten, dementsprechend einfach meine Privatsphäre gab es nicht.
Das sind ja totale Übergriffe.
Ja, und da kann man sich, deshalb meinte ich ja, die emotionale Ladung habe ich dann mitbekommen. Ich habe nichts mehr gefunden. Es wurden Dinge aufgeräumt, dann waren es, also sie hat nichts weggenommen, aber dann waren meine Dinge an andere Plätze. Dann wurden Sachen aufgeräumt. Oder ja, die Steigerung ist, geht eigentlich.
Kann man sich denken.
Genau. Okay. Als junger Mann durfte ich dann die nächste Demütigung erfahren, als ich mich getraut hatte, meine erste Freundin zu Hause meine Eltern vorzustellen. Wir saßen bei Kaffee und Kuchen. Da wurde ich dann von meiner Mutter auch dementsprechend wieder reglementiert, dass ich doch nur ein Stück Kuchen essen darf. Ich würde dann zu dick werden. Ich soll doch nicht schlurfen und schmatzen. Also wie wenn der 6- oder 7-Jährige am Tisch hat. Genau dasselbe Muster lief da ab.
Wahnsinn.
Als Erwachsener müsst ihr euch vorstellen, ich sitze da mit meiner Freundin. Dann ging es nämlich weiter, dann wurde sie gelöchert, begutachtet, wie wenn sie ein Ausstellungsstück wäre. Ob es körperlich passt, ob sie von ihrer Art passt, ob sie Manieren hat, ob sie freundlich ist, ob sie dick, dünn, schlank.
Ist das eher deine Mutter gewesen oder auch dein Vater, was das angeht?
Also diesen Part würde ich jetzt eher meinem Vater ein bisschen zuschieben.
Aber es war ihr Wohlwollen deiner Mutter.
Ja, ja.
Das hat genau für sie gepasst, dass alles
gut. Genau. Musste ja so sagen, weil beide ja so die übertriebene Sportler waren. Dementsprechend musste natürlich auch die Dame, die ich mitgebracht hatte, ungefähr ihr Bild erfüllen. So war es. War dann aber nicht nur einmal, sondern es war einfach öfters. Was für mich dann sehr schmerzhaft war, nachdem ich dann praktisch wieder alleine bei meinen Eltern war, wurde natürlich darüber das auch zum Thema gemacht. Mhm. Hast du gesehen, dass die nicht aufrecht sitzt? Hast du gesehen, dass die keine Manieren hat? Der Beruf, was sie macht, ist nichts. Und also total, absolut.
Die ist nichts für dich.
Genau. Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann getriebenermaßen sagte, okay, ich beende die Beziehung. Und da muss ich wirklich sagen, es gab bis auf eine einzige Beziehung war jedes Mal ich derjenige, welche der dann die Beziehung beendet hat. Ich habe dann auf diese Nörgler, ich sage jetzt mal diese Kritik und das, ich habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten. Ich habe mich dann für meine Meinung der Eltern entschieden, also nicht meine Meinung, sondern ich habe mich dann angetunt. Ich habe dann total, nachdem mein Vater gesagt hat, ja, überleg dir, es gibt bestimmt noch bessere, such dir doch eine andere.
Ich muss jetzt lachen, weil das eins der Lieblingssprüche war, such dir eine bessere. Das gab es ja in meinem Zusammenhang ja auch, aber dazu später.
Genau, also ich erzähle ja,
ja
das aus erster Hand. Und ja, ich dachte sehr häufig, mein Vater hat einen Katalog. So war mein Gedankengang, hat er einen Katalog? Steht da drin? 90, 60, 90, IQ 180, Master, Bachelor, Abschluss.
Ja.
Was stellt denn der sich vor, war meine Frage.
Du wolltest auch da wieder genügen und den Erwartungen, die sie an dich haben, quasi entsprechen zu können.
Und ich habe mein Beziehungsleben, mein Beziehungsmuster komplett und das wirklich unter, im Moment bin ich da immer noch und auch immer wieder schon fassungslos über mein Verhalten damals, aber ich habe das komplett an dich angepasst.
Ja, das nennt man, mein lieber Schatz, emotionale Abhängigkeit. Da tut man leider, leider genau diese Dinge.
Ja, ich bin
verstrickt mit den Eltern.
Ich bin auch mit meiner ersten Frau war genau ähnlich. Da kam dann genauso der Satz, die ist nichts für dich. Mhm. Die kann weder kochen, die kann weder putzen, die kann egal was. Und das aber eine Aussage, nachdem sie es nicht mal, das war nach einer Woche.
Okay, das heißt, sie haben sie gar nicht richtig kennengelernt.
Nein.
Und schon wurde sie quasi schon abgewertet, abgestempelt.
Dieses Stigma.
Ja.
Und dann war das, der Stempel war drauf. Ja. Und ja. Und da hat meine damalige Frau, also meine Ex-Frau, noch gar nicht mit mir zusammen gewohnt. Ja. Also wir haben da wirklich ein Haus gemeinsam.
Also du und deine Eltern immer noch, ne? Du bist in diesem Haus
weiter. Genau.
Und deine Ex-Frau ist noch nicht bei dir eingezogen gewesen.
Genau.
Aber ihr habt eine Beziehung geführt.
Genau, ich war der Meinung, es kann durchaus funktionieren, obwohl ich auch kritisch das geäußert habe. Ich habe meine Ex-Frau damals mehrmals gefragt, bevor sie bei mir eingezogen ist, ob wir uns nicht gemeinsam irgendwo eine andere Wohnung suchen.
Also nicht bei den Eltern im Haus,
genau.
Quasi die eigene obere Wohnung.
Genau. Zu der Zeit war das nämlich noch meine Eltern ihr Haus. Ich habe das Haus dann irgendwann ja komplett gekauft.
Ja.
War dann mein Haus. Zumindest
war und ist immer noch.
Genau, mittlerweile ist es auch gefühlt wieder mein Haus.
Und auch ein bisschen jetzt unseres.
Und
ne,
es wird unseres auf jeden Fall. Genau. Ja. Das lief ein bisschen ineinander, muss man einfach von der Geschichte auch sagen. Ich habe das Haus übernommen, das Haus auch dann abbezahlt. In der Zeit kam meine damalige Frau dann auch ins Haus. Da war die Reibungspunkte deshalb schon vorprogrammiert, weil meine Ex-Frau gewisse Vorstellungen mitgebracht hat, die natürlich mit meiner Mutter kollidiert sind.
Ja.
So gab es dann regelmäßig dann natürlich Konflikte, lautstarke Konflikte.
Das heißt, sie wollte deine Ex-Frau auch dazu bringen, dass sie tut, was sie gerne hätte.
Ja.
So wie du sie das von dir wollte.
Genau. Das ging dann auch so weitgreifend, wenn ich das mal mitnehme, da waren Übergriffe mit, ich übernehme deine Wäsche, weil du kannst keine Waschmaschine bedienen, über Kochen kannst du auch nicht. Dass meine Mutter sogar immer meint hat, sie muss für uns kochen.
Obwohl ihr sie gar nicht
drüber reden war.
Weil sie entschieden hat, sie kann nicht kochen. Also
genau. Sie
hat entschieden, das, was deine Frau kocht oder du kochst,
genau. Das,
was ihr gemeinsamer kocht, ist nichts.
Ja.
Nur sie kann das Richtige. Okay. Das ist natürlich ganz klare Anzeichen für Narzissmus. Muss man ganz klar sagen, aus fachlicher Sicht.
Ein Nein hat meine Mutter nicht akzeptiert.
Ja, gibt keine Grenzen.
Gab es nicht.
Gibt es ja auch nicht bei Narzissmus. Sie spüren das nicht. Nur was sie sind, was sie glauben zu sein, das zählt, das ist wichtig. Alles andere ist absoluter, ganz frech Bullshit.
Ja.
Taugt nichts.
Was für mich sehr belastend war und was mich dann auch körperlich mitgenommen hat, war es war der Zustand, dass ich gefühlt weder von meiner damaligen Frau offen mit den Situationen konfrontiert wurde. Es wurde auch hier alles weggeschwiegen. Das heißt, ich habe zwar irgendwo mitbekommen, okay, es gab Knatsch.
Dass die zwischen, zwei Frauen Spannungen
genau, haben. Zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter.
Ja.
Aber nie Details. Meine Mutter hat dann gesagt, das brauchst du gar nicht wissen, weil du hast andere Aufgabe. Meine Aufgabe war ja, zur Arbeit zu gehen, Geld heimzubringen und gucken,
dass sie hat ja weiter die Machtverhältnisse geregelt, ne?
Genau. War für mich deshalb belastend, weil ich mich immer in einem gewissen Spagat gefühlt hatte. Es war auch dahin, nachdem ich geheiratet hatte das erste Mal, nachdem dann auch die Kinder dementsprechend dann auch da waren, eskalierte es dementsprechend schon so, und da waren die noch Babys, dass meine Mutter allen Ernstes zu meiner Ex-Frau gesagt hat, deine Kinder tun mir leid, dass die bei so einer Mutter sein müssen. Also das ist für mich ein unvorstellbarer Satz gewesen, deshalb konnte ich mir dann auch noch merken. Und jetzt kommt das Banale.
Ja.
Nur weil die Jungs keine Nullis gebraucht haben.
Was ja sehr schön ist.
Ja.
Die brauchten keine Regulation für den Mund im ersten Jahr. Das zeigt ja, dass sie gut mit ihrem Regulation und Gefühlen klarkommen, dass sie keinen Stressabbau brauchen. Das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes.
Ja, aber das immer wieder zu wiederholen. Bloß weil sie andere, also damals aus der Mutter, jede junge Mutter hat ihren eigenen Weg und muss sich ja auch zuerst mal zurechtfinden.
Das ist auch richtig so. Das sind ja nicht ihre Kinder, sondern die Kinder, eure Kinder gewesen.
Und da gab es schon die Probleme. Als Oma wurde sie immer wieder belehrend und man muss das so machen, die Frau muss es so gestalten und ihr als Eltern habt es nicht im Griff und sie weiß alles besser.
Warst du damals vielleicht auch in so einem inneren Konflikt? Auf einer Seite wolltest du natürlich ehren, dass deine Mutter Erfahrung hat und eine ältere Frau ist, die schon ein Kind bekommen hat, ne, und man möchte auf diese Weisheiten hören. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dieses Gefühl, dass es sich doch zu viel anmaßt. War das nicht in dir auch so ein, gab es sich dieses Konflikt nicht, dass du nicht wusstest, auf welche Seite in dir sollst du da hören?
Also für alle, die hier zuhören, ich sage es jetzt mal ein bisschen ironisch und mit ein bisschen Spaß behaftet. Ich bin in einem Zeitalter aufgewachsen, ich konnte nicht Google zu Hilfe holen.
Ja.
Also in meinem Zeitalter war der Stellenwert der Erfahrung von älteren Menschen oder auch, dass man ältere Menschen achtet, das habe ich von klein auf gelernt. Also das habe ich auch im Umfeld. Immer Respekt und man die Jugend muss immer den Älteren auch ein Stück weit Gehör und die Ratschläge der Älteren, die sind auch das Nonplusultra.
Ja, also sehr hierarchisch.
Genau, richtig. Also es hat zu der Zeit auch sehr, sehr wenig Möglichkeiten gegeben, sich da irgendwo selber zu finden. Und deshalb auch das, warum die Oma in dem Moment noch viel Stellenwert gehabt hat. Problematisch wurde dann natürlich das auch, wo sie dann uns als Eltern komplett angegriffen hat.
Ja.
Da habe ich mich dann irgendwann auch zur Wehr gesetzt, habe ihr ganz klar gesagt. Und das war auch so ein bisschen das, sage ich mal, ein Knackpunkt für sie. Als ich ihr dann mal ganz klar in meiner Rage auch gesagt hatte, du bist ausschließlich Oma. Mhm. Du erziehst unsere Kinder nicht, du bist nur Oma. Mhm. Das war für sie der Anlass, mich zu beschimpfen, ich sei undankbar, ich sei frech, ich würde keinen Respekt vorm Alter haben und. Also da hat sie dann wieder das komplett ausgepackt, dass ich auch unfähig bin, ein Vater zu sein. So kam es bei mir dann an. Dass sie meine Ex-Frau ständig dementsprechend gedemütigt hat mit viele, viele andere Aussagen, die sie auch außerhalb vom Haus zu anderen Menschen gemacht hat. Das ist eine andere Geschichte, aber das, was sie mit mir dementsprechend dann auch gemacht hat, war für mich dann irgendwann des Guten zu viel.
Wie war es denn eigentlich, wenn deine Kinder bei ihr gegessen haben? Was hast du denn da miterlebt an Wiederholungen, die, wo du dann auch mehr so oft erzählt hast, wie sehr du dich auch abgegrenzt oder für deine Kinder eingestanden bist, für deine zwei Söhne?
Leider kann es jetzt niemand sehen, aber ich grinst mir gerade eins, weil,
er grinst.
Weil genau ich mich in diesem kleinen Film, ich bin damals komplett aus mir ausgestiegen, ich saß als erwachsener Mann am Mittagstisch und bin wirklich bei meiner eigenen Geschichte gesessen. Sie hat meine Kinder genau so behandelt.
Passiert? Wie Zinssoldaten, wie Äffchen?
Es ging genauso los mit Sitz aufrecht, schmatz nicht, schlurf nicht, Hände auf den Tisch, es wird nicht gesprochen. Ja. Mit vollem Munde spricht man sowieso nicht und.
Ja.
Und da habe ich ziemlich lange gebraucht, das muss ich wirklich sagen, um das Art zu realisieren, zu erkennen.
Ja.
Für mich war dann irgendwann aber nur eine Möglichkeit, ich muss das irgendwo von meiner Seite aus unterbrechen.
Ja.
Habe ich versucht, bin immer wieder umgekippt. Ich habe es versucht, für meine Kinder einzustehen, bin dann aber an der aggressiven Haltung meiner Mutter sehr oft, muss ich sagen,
gescheitert.
Ich bin zerbrochen.
Ja, das kenne ich aber auch von mir, diese sehr starke, aggressive Haltung.
Ich bin
man kommt nicht durch.
Einer so angestauten Energie und ich stehe für meine Kinder ein. Ja. Ich stehe auch für mich ein. Ich stehe jetzt einfach hin und sage, hey, ich bin der Vater. Ich weiß auch, was für meine Jungs gut ist. Ich weiß, was ich für meine Kinder dementsprechend dann auch entscheiden möchte. Und bin an ihrer Art, an ihrer aggressiven Haltung zerbrochen. Ja. Anders kann ich es nicht sagen. Es stand dann nachher wieder meine Hülle als erwachsener Mann, aber dann stand der kleine Sechsjährige wieder da und hat, ja Mama, du hast recht, und ich bin wieder gegangen. Und
aber gab es dann einen Moment, wo du dann doch das reflektierte erwachsene Ich übernommen hast und nicht mehr der emotional abhängige kleine Junge?
Ja, der Moment kam. Der Moment kam aber leider erst, nachdem ich meine körperliche und meine Krankheit, also mein Körper hat einfach mit Krankheit drauf reagiert.
Ja, mit einer Darmkrankheit.
Genau.
Mehr möchten wir heute mal nicht hinzuzeigen, aber mit einer sehr starken Darmkrankheit.
Ich war dann zwangsweise gefühlt 2 bis 3 Jahre einfach mit mir selber beschäftigt, dann meine Ehe dementsprechend ging dann auch in die Brüche. Da war dann auch so, dass meine Ex-Frau mit den Kindern ausgezogen ist. Ich war dann alleine in der Wohnung, im Haus. Und in der Zeit wurde dieses Haus komplett beschlagnahmt von meinen Eltern. Mhm. Also es war nicht mehr meins.
Ja.
Ich wurde im Endeffekt zwar versorgt.
Versorgt. Das ist so ein Untermieter, ne?
Hat ja, das so, genau,
wie
versorgt.
Immer so mir und genau, ist wie du ein Untermieter.
Wie wenn ich in Miete wohne.
Ja, genau. Dabei war das dein Haus.
Genau, der Umkehrschluss. Kein Thema. Ich war nicht in der Lage, das irgendwie auch anders zu leben in dem Moment.
Ja, du warst ja auch krank, mein Schatz. Das dürfen wir hier an der Stelle nicht vergessen.
Ja.
Schwer krank.
Es wurden mir, was in dem Zusammenhang einfach so viele Dinge emotional in meiner Krankheitszeit wie eine große Keule in die Eingeweide gerammt.
Ja.
Es wurde mir aufgerechnet, ich konnte mich nicht wirklich bewegen, ich habe dich körperlich gepflegt, ich habe dir von meiner Mutterseite aus, sie hat mir aufgerechnet, was sie alles für mich tut und was im Endeffekt sie an Leistungen für mich bringt, und ich wurde dann als undankbar hingestellt. Das ist mal das Erste. So sinngemäß, naja, du hast uns ja auch dann im Endeffekt, ich sag's, deshalb stocke ich gerade, ich war eigentlich eine Last für sie. Der Knackpunkt kam auch, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich bin jetzt ziemlich lang krank und ich kann leider auch von finanzieller her das Haus nicht mehr bezahlen.
Sprich, wir müssen jetzt ganz deutlich sagen, dass du das getragen hast und deine Eltern ein sehr einfaches Leben hatten und nicht dich unterstützt haben, dieses Haus auszubezahlen, aber sie ganz königlich darin gewohnt haben. Muss jetzt einfach ein bisschen frech sein, ne?
Ja, sie haben auf den Punkt gebracht, für ein minimale Unkostenbeitrag ein komplettes Haus gehabt, zur kompletten Verfügung. Sie haben eigentlich alles beschlagnahmt, wie wenn es ihr komplettes Haus wäre. Ja. So, das war für mich, und da leider Gottes, beim Geld scheiden sich die Geister, und diese Geister haben sich deshalb geschieden, weil in dem Moment ich ganz klar bemerkt habe, es geht nicht um mich. Ich bin als Mensch, Entschuldigung für das Wort, scheißegal, ich zähle gar nichts. Mhm. Und zwar, jetzt kommt die Zahl, weil ich nicht mehr zahlen kann.
Ja.
Das war für mich ein absoluter Knackpunkt in meinem ganzen Dasein. Es hat mich die erste Zeit dermaßen aus der Bahn geschossen, dass ich wirklich mich mit anderen Sachen, das sage ich auch ganz offen, ein Stück weit betäubt habe. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe mich.
Was hast du nicht verdient?
Ich habe einfach das Naheliegendste genommen und habe mir halt einfach zu viel Alkohol gegönnt.
Ja, weil es so geschmerzt hast, rauszufinden, dass übrigens eine narzisstische Haltung ist. Ich missbrauche dich für meine Zwecke, für das, was ich brauche, und du zählst nicht. Du bist Mittel zum Zweck. Sprich, solange hier mit ganz, ganz günstig wohnen kann und das Haus mir gehört eigentlich, obwohl es auf dem Papier dir gehört und du abzahlst, erfüllst du in dem Moment meine Zwecke. Und wenn du das nicht mehr kannst, bist du nichts mehr und taugst nicht mehr, wenn du das jetzt nicht weiterzahlen kannst und wir sogar tatsächlich Miete zahlen müssen und so weiter. Das muss ja wirklich eine so schmerzhafte Wunde gewesen sein, dass es für dich total nachvollziehbar, der noch nicht reguliert war, der noch nicht, sage ich mal, aufgearbeitet hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, wie viele Menschen einfach Betäubungsmittel dann benutzen. Das machen sehr, sehr viele Menschen, so traurig das ist.
Ja, das tatsächliche traurige Teil an der Geschichte. Begonnen habe ich ganz einfach damit, ich konnte nicht mehr schlafen. Es hat mich umgewälzt. Ich habe als
Du hattest auch noch Schmerzen, du hattest Operationen, Medikamente. Das war ein ganz, ganz großer Ausnahmezustand. Ja.
Genau, inklusive Schmerzmittel. Ja. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, irgendwie da runterzufahren. Ich reguliere konnte ich zu der Zeit nicht.
Ich muss auch dazu sagen, an der Stelle, dass wir da befreundet waren. Ja. Dass wir uns gesehen haben. Wir haben noch nicht unsere Liebesgeschichte, aber das war kurz davor. Und ich habe diese Zeit natürlich mitbekommen.
Ja. Und wir waren da in Austausch und ich habe dann ja auch dir das geschildert, was vor dem Problem
ist. Was da los ist, genau.
Vom Schlafmittel ging es halt dann ein bisschen weiter, dass sobald mich irgendwas emotional belastet hat, war das eigentlich ein Griff zur Flasche.
Und sag mal, Schatz, wir sind ja jetzt auch ganz klar an dem Punkt, wo ich in dein Leben ja wieder mal gekommen bist. Also unsere Geschichte werden wir auch mal im Podcast machen, weil die ist ein bisschen lang und intensiv und mit vielen Kontakt und mal nicht Kontakt, nicht toxisch, aber wir haben uns immer wieder im Leben sind wir uns begegnet. Ich kam ja dann in dein Leben wieder und wir waren befreundet und dann haben wir uns ja auch richtig für die Gefühle entschieden und verliebt. Und war das dann auch ein Wendepunkt, dass ich dann als neue Frau in dein Leben gekommen bin, nicht nur was du erkannt hast über deine Eltern, die dich auch nicht nur emotional, sondern finanziell ausnutzen, sondern dass ich dann auch gekommen bin und was hat es dann auch mit eurer Beziehung gemacht, dass es dann auch unter anderem wegen uns beiden zu diesem Kontaktabbruch, wo von deinen Eltern kam, dazu gekommen ist?
Ich fasse es mal in drei verschiedene Phasen. Also ich habe ja für meinen Teil in meiner Geschichte keine Therapie klassisch angewandt.
Ja.
Ich habe ja versucht, mich irgendwie selber dementsprechend zu regulieren.
Naja, ein paar Bücher habe ich dir im Laufe unserer Freundschaft auch das mal zugeschoben.
Das kam aber erst später, weil die Bücher hatte ich noch, bloß ich hatte sie leider genauso genommen und ins Eck gestellt, weil ich war dafür nicht,
du warst noch nicht bereit.
Das war für mich sehr gut gemeint von dir und ich habe das auch aus Respekt dir gegenüber auch alles gern angenommen.
Danke, Schatz.
Ja, das kann ich hier an der Stelle auch sagen. Für mich war einfach wichtig, dass du da warst und mir Gehör geschenkt hast. Ich konnte andere Sachen, die ich jetzt alle auch fachlich aufgearbeitet habe, gar nicht, da war ich nicht bereit.
Ja.
So. Für mich war nach dieser, ich sage jetzt mal, Demontage meiner vorherigen Beziehung, wo ich in der Zwickmühle mich befand, habe ich sie verbockt, habe ich ja Schuld an mir, war das bei meiner Ex, waren die Eltern. Ich wollte aus dem Schlamassel raus. Und da haben mich dann die guten Wege des Universums ja zu dir geführt.
Ja.
Ich konnte mich zu der Zeit ja noch nicht wirklich öffnen für eine neue Beziehung. Du weißt, wie hartnäckig das auch war. Das ist auch eine separate Story wert.
Kommt noch.
Genau. Für mich war der erste Knackpunkt, als ich aus meinem alten Muster meine liebe Katja zugemutet habe, zu mir zu kommen, in die Wohnung damals, die Vorstellung meinen Eltern genauso in altbackener Version und ich dann ein Desaster erlebt hat, wie abwertend meine Eltern dir gegenüber waren.
Ja, ich habe das an meinem eigenen Leib erlebt, genau.
Da warst du in meine Augen, für mich ist da nicht nur die Welt explodiert, für mich, ich habe meine Gefühle, meine Eltern rübergebracht. In einer jetzt aus meiner Sicht naiven Art und Weise habe die Frau, die ich liebe, also meine liebe Katja hier, komplett in eine missliche Lage manövriert. Das war für mich ein absoluter Knackpunkt. Details, wie gesagt, können wir gerne später.
Aber ich möchte doch mal kurz erzählen. Also eins muss ich erzählen. Als ich dann in dieses Haus kam und du mit deinen Eltern reden wolltest, wäre dabei, dass ich eventuell in dieses Haus mit einziehe und dass ich deine neue Partnerin bin und so, habe ich mir Mühe gemacht und habe gedacht, ich möchte ein Präsent mitbringen, so ein bisschen meine italienische Art, wenn ich jemand besuche, bringe ich was mit. Und dann habe ich Himbeermarmelade gemacht. Und weil ich mitbekommen habe, dass deine Mutter gerne Marmelade macht, dass sie gerne Marmelade isst, habe ich Himbeermarmelade gemacht und habe das mitgebracht. Und deine Mutter zu mir als erstes gesagt hat, ich sage es jetzt auf Deutsch, weil es war Schwäbisch, dass sie diese Marmelade nicht haben möchte, weil sie Marmelade nicht mit Kerne isst. Ich kann es wieder mitnehmen.
Genau.
Und das hat mich wirklich echt verletzt.
Mhm.
Also aber die Art, wie sie es gesagt hatte, die laute und freche Art und Weise. Und ja, dieses Treffen war ja gepaart von Gebrüll und Geschrei. Also es ist ja mit Gebrüll und Geschrei geendet.
Genau.
Dass sie mir eigentlich sagen wollten, wie sehr sie alles für dich getan haben und wie undankbar du bist und wie sehr du nicht mit ihnen redest. Das war am Ende dieses eigentlich, ich möchte euch Katja vorstellen, Gesprächs.
Ja, genau. Ja, heute können wir darüber ein bisschen schmunzeln und lachen.
Können wir, ja.
Weil es ging tatsächlich nicht um uns beide, sondern sie haben eigentlich nur ihre Show abgezogen.
Genau, und wollten mir ja auch zeigen, wie undankbar ihr Sohn ist. Und jetzt als Therapeutin im Nachhinein, das ist ja jetzt ein paar Jahre her, war das, der ist nichts für dich, der taugt nichts.
Genau.
Der ist undankbar und hier kommt eh niemand in diesem Haus. Ich bin die alleinige Herrscherin, also deine Mutter. Und ich kann mir dann vorstellen, das ist ja typisch Narzissmus, das ist ja alles Manipulation, um dich nicht gehen zu lassen, um dich nicht abzulösen, damit du weiterhin ihr Mittel zum Zweck bist. Ne? Weil sie hat ja dann wiederum, dein Vater und deine Mutter haben ja ihre Kommentare mir gegenüber, ja dann, wo ich weg war, auch sehr klar und deutlich
die
geäußert.
Die Abwertungen, ich nenne es mal einfach so, Abwertungen und einfach auch, unverschämt.
Die ist nichts, die ist natürlich auch nichts.
Zu dem Zeitpunkt bin ich noch drauf eingestiegen, habe dann natürlich leider dir auch über schmerzhafte Art und Weise den Laufpass serviert.
Richtig, wir haben uns dann getrennt.
Genau.
Wir haben uns getrennt, weil er aufgrund wirklich in dem Moment Situation emotional noch sehr zwiegespalten war und noch nicht bereit war, sich abzulösen. Und das hat sehr viel mit mir gemacht,
Ich würde sogar weitergehen, in dieser Sequenz, in diesem Bereich war ich komplett lost. Ich war im freien Fall.
Ja, das warst du, mein Schatz, das stimmt.
Weil mein Mut nicht belohnt wurde.
Ja. Aber die Wege haben es ja wieder zueinander geführt. Wir haben uns trotzdem weiter geliebt. Und dann hast du dich ja entschieden zu sagen, nee, ich möchte jetzt zu meiner Beziehung stehen.
Genau.
Ich möchte mich ablösen, meinen Weg gehen. Und dann
dann habe ich einen waghalsigen Schritt unternommen.
Das mit der Bettdecke, das musst du erzählen.
Genau. Also, da Katja in ihrer eigenen Wohnung war und ich dann mich entschlossen habe, so, ich stehe jetzt voll und ganz zu unserer Beziehung und wenn sie nicht bei uns im Bereich klappt, gehe ich einfach zu Katja.
Richtig.
Dann habe ich mein besagtes Rucksäcklein gepackt, habe meine Bettdecke geschnappt und habe das einfach mal in mein Auto gepackt.
Ja.
Diese Situation hat meine Mutter natürlich beobachtet. Und da war aber noch nicht von ich ziehe komplett aus die Rede, sondern ich gehe halt so, wie es normal ist, zu Katja, ich möchte jetzt mit ihr einfach auch das Leben mal gestalten. Und es war halt am Anfang auch.
Genau.
Und diese Aktion hat meine Mutter bis heute nicht verkraftet, nicht verdaut.
Ja.
Sie unterstellte mir, ich sei sang- und klanglos, ich hätte meine Bettdecke geschnappt und sei einfach abgehaut. Und seitdem wäre ich nie mehr da.
Und das mit fast 50 Jahren, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
Das war ein Skandal. Ein richtiger Skandal.
Ja.
Ihr Sohn geht ohne einen Ton, was gar nicht der Realität entspricht. Ich habe lediglich, wie gesagt, meinen Rucksack, alles andere war in der Wohnung.
Genau.
Ich war regelmäßig, weißt du, auch drüber, ich hatte ja eigentlich meinen Hausstand trotzdem noch in meiner Wohnung.
Ja.
Bin ja offiziell bei dir viel später eingezogen. Richtig. Aber das war der Knackpunkt und der Aufhänger. Auf die Richtung mit dem Kontaktabbruch zu kommen, ja, war natürlich das, denke ich, auch ein, ja, gravierender Punkt bei meiner Mutter, was sie nicht verstanden hat.
Ja.
Da müsstest du jetzt mal vielleicht mir ein bisschen helfen. Ich weiß nicht, was da der Auslöser sein konnte. Weil ich habe für meine Begriffe ja genau meine Entscheidung getroffen.
Ja, also es ist ja jetzt ganz klar, Schatz. Bisher bist du nicht ausgezogen. Du hast quasi entweder deine Freundin mit nach Hause gebracht, sie vorgestellt, deine Ehefrau ist reingezogen und sie hatte weiterhin die Machtverhältnisse in der Hand. Sie hatte die Zügel in der Hand. Sie hatte Macht über dich. Sie wollte auch Macht über deine Ex-Frau und so weiter. Sie hatte sehr viel Macht über deinen Vater, der sich ständig unterworfen hat. Also es zeigt sich natürlich ein Bild von zwei schwer traumatisierten Eltern. Einer mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, also die Kriterien sind alle hier da mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und viele, die hier zuhören, die googeln, die lesen, die folgen Instagram mir und anderen Kollegen, die haben ein bisschen Ahnung von Persönlichkeitsstörungen Richtung Narzissmus oder narzisstischen Stil. Und sie erfüllt, allein in dieser Geschichte, erfüllt sie ja alle Kriterien. Und dein Vater ist jemand, der sich eben unterwirft. Sprich, auch er hat ein Trauma erlebt, wo sich unterwerfen musste, um Bindung zu kreieren. Und jetzt kam halt etwas sehr Entscheidendes. Sie hat die Macht über dich verloren, indem du gegangen bist. Du bist ja wirklich im wahrsten Sinne physikalisch nicht mehr da gewesen. Sie konnte die weiterhin nicht Macht ausüben.
Genau, ich war nicht mehr greifbar.
Dann hast du ja den Kindern auch die Oma entzogen, weil du nicht mehr wolltest, dass sie so mit ihnen umgeht, wie mit dir am Tisch mit den Zinssoldaten.
Ja, Entschuldigung, nur sagen muss, ich habe nie meine Jungs von der Oma ferngehalten.
Nee, du hast dich aber abgekannt, hast gesagt, so geht's nicht. Und richtig. Somit auch dich entschieden, sie müssen da nicht mehr hin und deine Kinder wollten dann auch nicht mehr hin, weil sie so nicht behandelt werden. Das ist eine total gesunde Abgrenzung. Genau. Und in diese Bettgeschichte, ne, dieser Bettbezug, der steht ganz klar dafür, der bleibt jetzt bei dir, der schläft jetzt bei dir. Der schläft jetzt nicht eine Nacht, der hat auch Rucksäckle packt, Schwäbisch, wie du sagst. Das war ja nicht nur ein kleiner Rucksack, das war eine Tasche mit mehreren Sachen. Es war absehbar, dass du jetzt tatsächlich gehst. Und dich für dich entscheidest und dich von ihr nicht mehr manipulieren lässt. Und da ist natürlich für einen Narzisst, bricht da absolut die Welt zusammen, denn ein Narzisst nährt sich davon oder nährt sein Selbstwert über den anderen, über das Opfer. Und in dem Moment ist die Täter-Opfer-Dynamik nicht mehr da. Du bist nicht mehr ihr Opfer. Ja. Sie kann nicht mehr emotional auf dich zugreifen. Und das hat sie natürlich. Das ist für sie, wenn du als Narzisst ziehst du ihnen alles an Boden unter den Füßen. Und deswegen ging es eigentlich nie um Katja. Ich hätte auch Brigitte oder Iris oder Lena heißen können. Bin ich das verhasste Objekt, aber es ging darum, dass du dich eben für ein eigenes Leben wirklich entschieden hast. Ne? Und das hat die natürlich auf die Barrikaden gebracht. So sehr, dass sie, ich sage es jetzt mal, ein bisschen psychoanalytisch vielleicht. Ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Wenn nicht, dann freue ich mich, wenn ich dir das jetzt sagen kann und allen Zuhörern. Da wir hier von Machtmissbrauch sprechen, vom schweren narzisstischen Art, Macht auszuüben, ist diese Art, nicht mehr mit dir zu reden. Sie sind ja dann ausgezogen, das sage ich jetzt einfach mal. Es ist ja so, sie sind ja auch ausgezogen, weil du eine Miete dann wolltest und sie nicht bereit waren, die Miete zu zahlen. Und dann müssen sie gehen, weil du das Haus einfach, sonst hättest du das Haus nicht halten können. Ja? Und da hast du egoistisch für dich gehandelt und zum ersten Mal in deinem Leben, das war auch richtig so, aus therapeutischer und Abgrenzungssicht. Und wir haben wirklich jemand, der hier versucht mit diesem, ich rede nichts mehr mit dir, ich rufe dich nicht mehr an, mir ist es egal, wie es dir geht. Aber eigentlich hört man durch deine ganze Geschichte, dass es ihr nie richtig wichtig war, wie es dir geht und dein Vater ist richtig, ist es eine Bestrafung. Es ist kein klassischer Kontaktabbruch, wenn man jetzt glaubt, dass die Eltern eigentlich oder sie nicht wirklich mehr mit dir reden möchte. Sie möchte dich bestrafen mit dieser Stille. Sie möchte, dass es dir schlecht geht.
Dann meinst du genau nämlich, dass
das Strafe
nicht
und,
über
und dadurch
die Schiene
kontrolliert. Es ist im Narzissmus jetzt Folgendes passiert. Aha. Da sie keine andere Art von Kontrolle über dich hat, kann sie über die Bestrafungswege, hat sich psychodynamisch die Möglichkeit, Kontrolle über dich auszuüben, nämlich die eine macht, dass es dir wehtut. Glaubt sie, ja? Sie glaubt, es tut dir weh und sie glaubt, sie bestraft dich damit und das ist für sie noch weiterhin Macht ausüben über dich. Sie ist weiterhin im Machtgefälle drin. Das ist natürlich die absolute Inkohärenz und nicht strukturiert und denken können, wie eben eine Persönlichkeitsstörung sich manifestiert, dass diese Menschen in manche Dinge absolut verschoben und nicht logisch denken können, weil es, wir reden nun mal hier von einer Persönlichkeitsstörung, von einem psychischen Störungsbild. Und sie hat nicht den Kontakt abgebrochen zu dir. Sie hat jetzt eine Strafmaßnahme angeleitet, eine Bestrafung. Ja. Für dich als normaler Mensch, der nicht eine Persönlichkeitsstörung hat und logisch denkt, ist es, sie hat der Kontakt abgebrochen. Genau. Das ist aber kein Kontaktabbruch.
Und das
sie
ist
will,
dass
du, das muss ich, genau, sie will, dass du auf sie zukommst, dass du dich entschuldigst, dass du dich weiter unterwirfst. Und dann würde sie auch weiterhin den Kontakt pflegen, natürlich nur unter ihren Bedingungen, indem sie weiter tyrannisieren, drangsalieren, emotional missbrauchen und eben Machtausübung tätigen kann. Also so fachlich ist das ein bisschen zusammengesetzt. Wie geht's dir denn so mal, vielleicht zum Abschluss, Schatz, wie geht's dir denn eigentlich, seitdem du keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern hast?
Es geht mir deutlich besser.
Ja.
Muss ich mit aller Deutlichkeit auch erwähnen. Ich habe für mich eine eigene Sicherheit entwickelt. Dank deiner Unterstützung, klar, wenn wir als Paar uns ja deutlich auch immer ergänzen, austauschen, was für mich sehr wertvoll ist.
Ja.
Vor allem auch wertvoll, weil durch unser beider Geschichte ich auch, sage ich mal, doch auch gesehen habe, ich bin nicht alleine.
Nee.
Und es war für mich das, was mich sehr belastet hat, dass ich immer der Meinung war, ich bin alleine. Ich muss immer alles alleine ausstehen, ich muss alleine.
Hast du doch auch gelernt, du warst ja auch immer alleine.
Ja,
ganz klar. Die eine Szene mit dem Ofen zeigt, du wurdest mit 6, 7 komplett emotional und auch zu Hause allein gelassen, was nicht geht.
Genau. Und was für mich auch deshalb mich ein Stück weit jetzt auch gefestigter mit der ganzen Thematik umgehen lässt, und das greife ich nochmal auf, ich weiß, dass es leider vielen Menschen ähnlich geht, wie uns beide, die meine Geschichte auch verstehen, auch wenn es schwerfällt. Für mich war es heute auch nicht einfach, das wirklich dann auch öffentlich zu machen, da ich ja auch gelernt habe, ich muss ja alles totschweigen.
Ja.
Also mich zu äußern ist für mich jetzt ja auch ein hohes Gut. Ich kann einfach meine Meinung sagen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, okay, es geht mir einfach besser. Woran ich mich noch gewöhnen müsste, dass so zum Abschluss, dass meine leibliche Mutter mich mit sie anredet und mir die Türe
angeredet hat.
Genau, die Türe damals auf die Nase, das weht immer wieder durch. Also ich habe schon immer wieder Erinnerungen dran. Ich denke, das wird aber auch normal sein, dass man immer wieder damit sich beschäftigt. Aber
diese Gefühle, Schatz, sind die nicht auch immer wieder da, die sich vom inneren Kind melden? Die habe ich ja auch manchmal, war das richtig? Und eigentlich hätte ich ja gerne Eltern. Und ne? Ich möchte einfach, dass die Zuhörer, die ganz normale Menschen sind, sogar hören, dass sowohl eine Traumatherapeutin, ein systemischer Berater, du hast dich ja jetzt dann auch wunderbar weitergebildet die letzten Jahre, dass es ganz normal ist, dass die Bindung, die zu den Eltern niemals stirbt, sie ist nun mal eben da, das ist die größte Bindung des Planeten, ist die Mutterbindung, dass diese Momente manchmal auch da sind und dass sie kurz auch da sein dürfen.
Das ist also tatsächlich für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich lasse diese Momente auch mittlerweile zu.
Ja.
Das finde ich ist auch für die Zuhörende wirklich wichtig, dass man diese Momente auch wirklich zulässt.
Ja.
hat mir deshalb auch geholfen, ich muss mich nicht mehr betäuben, ich lasse es zu.
Genau, ich da wollte ich nämlich hin.
Ich kann es aushalten und es ist anstrengend, es ist fordernd, aber es ist durchaus wirklich machbar und vor allem, es zeigt einen Erfolg.
Ja.
Und der Erfolg, wenn man sich selber spürt, so geht es mir, lernt man auch sehr, sehr viele von seinen Ressourcen kennen, die man, auch egal wie man über die Eltern, die leider nicht ihre Aufgabe gut erfüllen konnten, aber Ressourcen haben wir auch dank unserer Eltern.
Absolut, wir haben ganz viele Ressourcen, wenn wir sie auch nutzen.
Die kann ich wertschätzen jetzt mittlerweile, weil ich sie nicht mehr negativ habe oder weil ich sie nicht durch irgendwelche missbräuchliche Sachen unterdrücke.
Das ist auch ganz schön.
Es fällt mir zwar schwer, aber ein Stück weit bin ich von meiner Geschichte, die ich erleben durfte, auf dem Weg der Dankbarkeit für viele Sachen, die mir einfach auch das Leben jetzt mitgegeben hat, weil ich mittlerweile auch ein Stück weit die positive Dinge nützen kann.
Genau.
Und das wünsche ich allen Menschen, dass sie einfach auch diese Erfahrungen, die nicht so toll waren,
als Ressource einsetzen.
Für sich positiv nutzen können. Ja.
Und ja, zum Abschluss zum Kontaktabbruch der Eltern würde ich gerne da auch noch was dazu sagen, so als Therapeutin. Wir haben heute hier ein klassisches Beispiel bei meinem Mann gehört, dass der Kontaktabbruch der Eltern einmal die Dynamik hatte, dass sich ein Vater einer Mutter, die narzisstisch unterwirft und einfach alles macht, was sie möchte und stillschweigend hinnimmt und da auch quasi den Kontaktabbruch auch hinnimmt, den die Mutter in die Wege geleitet hat. Und dieser Kontaktabbruch nicht wirklich ein Kontaktabbruch ist, sondern eine Bestrafungs- und eine Maßregelungsmaßnahme und dadurch weiterhin die Macht der Kontrolle genährt werden kann. Es gibt aber auch Eltern, die ganz bewusst den Kontakt zu den Eltern abbrechen, nicht weil sie narzisstische Züge haben, Störungen oder Stile, sondern weil es wiederum dann auch Kinder gibt, die aufgrund ihrer eigenen psychischen Störung für Eltern so herausfordernd sind. Zum Beispiel, wenn man narzisstische Kinder hat, die meinen, die Eltern zu dominieren zu wollen, die Eltern emotional missbrauchen zu wollen, dann ist es ganz oft der Fall, dass die Eltern in dem Moment den Kontakt abbrechen, weil es für sie eine große psychische Belastung ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist absolut in Ordnung. In dem Fall möchte ich eine kleine Anregung geben. Ich würde mir anschauen, warum die Kinder dysfunktionales Verhalten zeigen in Form von psychischen Erkrankungen, und würde mal gucken, wo liegt die Verantwortung der Eltern, dass es so weit gekommen ist. Denn ein narzisstisches Kind wird nicht so geboren, sondern es wird so erzogen gemacht. Es ist aber grundsätzlich für die Eltern ratsam, ihre Biografie sich da mal anzuschauen. Denn es ist nicht natürlich von der Hirnbewegung, so nennt es Hellinger, dass die Eltern den Kontakt abbrechen. Es ist aber völlig natürlich, dass die Kinder den Kontakt abbrechen. Möchte ich da auch ein ganz süßes Beispiel nennen. Wenn wir uns das Mittelalter anschauen, da haben die Kinder im nächsten 10, 15 Kilometer weiten Dorf ihr Haus aus Lehm gebaut und haben die Eltern alle 6 Monate, wenn sie auf der Rundreise, weil sie ins nächste Dorf irgendwas geholt haben, mal gesehen. Das war relativ normal, die Eltern eine Weile nicht zu sehen und sich abzulösen, abzunabeln. Und jetzt auch noch, mein lieber Schatz, eine kleine Vorausschau, weil wir sind am Ende unserer Folge. Diese Art von Geschichte, meine Geschichte und auch die Geschichte von meinem Mann Thorsten, führen zu komplexen Traumata.
Ja.
Und vielleicht gucken wir mal, ob wir bei der nächsten Folge mal über komplexe Traumata sprechen, was das alles ist, was das für Traumata ist und was es eben im Leben für Herausforderungen mit sich bringt. Denn da werden sich unsere Zuhörer absolut finden. Und hier an dieser Stelle, mein lieber Schatz, es tut mir so leid, was dir passiert ist. Ich habe tiefes Mitgefühl für alle da draußen, die das erlebt haben, was du erlebt hast. Aber trotzdem bin ich ein bisschen glücklich, denn wenn du das nicht erlebt hättest, hätte ich dich nie kennengelernt und wäre ich nie deine Ehefrau geworden. Und ich liebe dich genauso, wie du bist.
Ich auch so, wie du bist. Und ich finde unsere Geschichte auch deshalb so interessant und spannend. Und ich wünsche wie immer an der Stelle allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich immer wieder gute Impulse mit unserem Podcast und unseren Folgen. Und ich persönlich bin natürlich mega, mega gespannt über euer Feedback.
Genau, bis bald.